Heute ist zu Gast bei mir Lisa Freund. Lisa ist 1951 geboren, studiert nach dem Abi Politik und Germanistik. Bald stellt sich heraus, dass sie Erwachsene auf dem zweiten Bildungsweg unterrichten will. Sie arbeitet 20 Jahre als Lehrerin in den Abiturlehrgängen des zweiten Bildungsweges. In den ersten Jahren gab es keine festen Lehrpläne, es war Pionierarbeit. 1986 erfährt Lisa durch den Tod eines nahen Angehörigen erstmals die Not beim Sterben und im Krankenhaus. Sie geht deshalb neben ihrem Beruf ehrenamtlich in die Hospizarbeit. Ergänzend entwickelt sie eigene Fortbildungen und Seminare zu Themen wie Begleitung von Sterbenden und Angehörigen, Umgang mit Pflegesituationen, Umgang mit Angst und Trauer. Lisa hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, darunter das Unverwundbare Wege der Heilung in Krisenzeiten und Geborgen im Grenzenlosen neue Wege im Umgang mit dem Sterben. 2016 gründen sie und ein Kompagnon Elysium Digital das Online-Magazin rund um die Themen Sterben, Tod und Werden. Heute möchte ich mit ihr über ihre inneren Ressourcen sprechen und freue mich darüber sehr. Liebe Lisa Freund, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Schon als Jugendliche hast du gern anderen geholfen und dabei Freude gehabt. Freude zu haben war dir wichtig. Warum?
Ja, weil das Leben dafür da ist, dass wir uns freuen. Ich glaube, Freude ist ein Grundpotenzial, das in uns wohnt und lebt und aus dem wir eigentlich bestehen. Und als Kind und Jugendliche hatte ich immer diese Momente von Glück oder Freude, die entstehen, wenn man draußen ist am Spielen, wenn man ins Schwimmbad geht, wenn man die Freundin trifft. Also wenn was gut läuft, auch in der Schule oder wir einen Ausflug machen oder einen kleinen Streich und das alles einfach das Herz öffnet. Und also diese Momente machen das Leben lebenswert.
Und das war für dich als Jugendliche schon so, du wolltest, dass dein Leben so wird?
Ich wollte unbedingt das machen, was ich im Herzen gespürt habe, was gut ist.
Warum wolltest du Lehrerin für den zweiten Bildungsweg und nicht Lehrerin am Gymnasium werden?
Ja, ich hatte das Gefühl, am Gymnasium bin ich fehl am Platz. Ich wollte mit Menschen arbeiten, die schon Berufserfahrung haben, die Lebenserfahrung haben, die Familien haben, Kinder und die diesen ganzen Reichtum ihrer Erfahrungen mit einbringen. Auch mit den Krisen, die sie durchwandert haben. Also im Sinne von sich lösen aus Zusammenhängen beruflicher Art, Karrieren aufgeben. Einfach für ein Ziel, ein Studium zu machen oder kreativ zu sein. Und das fand ich toll damals.
Du sagst, du hattest auch schon immer Spaß an Wissen und am Lernen. Was magst du an Wissen? Was ist das Schöne an Wissen weitergeben?
Ja, das stimmt. Wissen weitergeben ist mir immer wichtig. Ich mag daran, dass ich eine Erkenntnis gewonnen habe beim Lesen vom Faust. Ne? Ich bin ein Teil der Finsternis, die sich das Licht gebar. Ja, wenn dann der Mephistopheles sowas sagt, so eine Zeile, das Verhältnis von Finsternis und Licht, ne, das inspiriert mich zum Nachdenken. Und dann im Gespräch mit anderen, also mit den Kollegiaten, die sich da auch drauf einlassen, gibt es dann unglaubliche Möglichkeiten, zusätzliche Erkenntnisse zu haben. Und das beflügelt. Das ist dieses Miteinander, was entwickeln und entfalten. Und für mich war noch dahinter, immer zu gucken, Impulse zu geben. Ich selber finde was in der Literatur oder anderswo. Das inspiriert mich. Und diese Inspiration möchte ich gerne weitergeben. Dann gucke ich, was damit geschieht. Es ist alles unberechenbar. Manchmal klappt es, kommt es gut an, manchmal nicht. Auch dieses Unberechenbare, also jedes Mal zu haben. In der Unterrichtssituation hatte man das immer am zweiten Bildungsweg und auch nie zu wissen, was so richtig bei rauskommt, das mochte ich sehr. Ja. Also diesen Reiz, irgendwie nicht festgelegt zu sein. Und die Menschen, die kamen, hatten ein Bedürfnis zu wachsen innerlich mit dem, was sie gelernt haben.
Was ist das Gute daran, sich aus der Fassung bringen zu lassen?
Man kann sich nicht mehr auf Gewohnheiten stützen.
Und was ist dann?
dann ist erstmal ein Gerüst, an dem ich mich festhalten will, zerbröselt. Und dann kommt so eine Portion freier Raum. Und in dem freien Raum schauen, was entsteht, ohne mit Gedanken was festlegen zu wollen.
Und du hast bestimmt auch die Erfahrung gemacht, dass es die anderen sehr beglückt.
Ja, in dem Moment, wo alle zusammen im Fluss sind, ist es enorm beglückend. Also das Feedback kam auch häufig, also von Kollegiaten. Das sind diese Momente, die sind Highlights, die vergisst man dann nicht, die da auch entstehen. Es sind aber nicht immer Highlights, aber alleine dieses im Fluss sein ist Freude. Also es ist Freude, die am Miteinander, am Austausch, am Erkennen, am Sprechen, am Spüren, dass ich gerade eine Einsicht gewinne, sowas.
Zum Im-Fluss-Sein gehört ja auch, dass ich plötzlich mal merke, dass ich nicht weiß, dass ich nicht weiter weiß.
Und es ist dann Augenhöhe. Es ist Augenhöhe, die entsteht. Und das ist eigentlich für die Erwachsenenbildung sowieso die Grundlage. Also es ist nicht einer oben, einer unten, keine Hierarchie, alles gleichberechtigt, ja.
Zur Hospizarbeit kamst du in den 80ern, als die Hospize gerade erst aufkamen. Zu der Zeit, sagtest du, gab es wenig Offenheit gegenüber dem Thema Sterben. Da galt man noch als Nekrophil, wenn man sich mit dem Tod beschäftigte. Da dachte man, wenn man jetzt direkt anspricht, wie stellst du dir das Sterben vor, stirbt jemand wirklich gleich? Was ist deine Erfahrung? Wofür steht die Angst, den Tod und das Sterben anzusprechen?
Einerseits ist es eine Grundangst, die wir alle haben, weil wir nicht hingucken wollen, dass wir endlich sind. In der Zeit der 90er Jahre war diese Grundangst mit einem großen Tabu versehen. Ich glaube, das hat viel auch mit der Geschichte zu tun in Deutschland, mit dem Zweiten Weltkrieg und so weiter, aber das will ich jetzt gar nicht ausweiten. Diese Tabuzone war ziemlich fürchterlich. Weil in dem Moment, wo in der Familie ein Todesfall kam oder eine schwere Krankheit durchlebt werden musste, waren Kontakte abgebrochen zu Freunden, zu dem Umfeld. Menschen distanzierten sich von den Kranken, wollten nicht heran hinzugucken, dass da das Leben brüchig war und dass es bei einem selber auch brüchig sein könnte. Und diese Haltung, nicht hingucken zu wollen, hat dazu geführt, dass Tod, Sterben, Krankheit, Behinderung ausgegrenzt wurde. Also in Einrichtungen, die dafür zuständig waren und Menschen, die damit zu tun hatten, eher randständig waren über einen längeren Zeitraum und nicht geachtet wurden. Woher das Tabu kommt, hat mit der Grundangst mit dem Tod zu tun. Und mit der Furcht, sich mit dem auseinanderzusetzen, dass es nichts Stabiles gibt, dass wir alle vergänglich sind und dass es im Grunde auf einem Fluss ankommt im Leben und der irgendwann woanders hinfließt. Aber eine Perspektive, dass darüber hinaus was entstehen könnte, was anders ist, was sich nur wandelt, das war kaum im Gespräch und da traute sich auch keiner ran. Und das Ganze hat sich dann durch die Hospizbewegung verändert.
Deine Vision ist es, dass Sterben und Tod liebevoll und kompetent betreut in unserem Zuhause stattfinden soll. Dass jeder seinen persönlichen Weg behütet gehen darf. Dabei möchtest du Sterbende und Angehörige begleiten und sie darauf vorbereiten. Das hat eine praktische und eine seelische Komponente, richtig? Was tust du?
Also ganz praktisch ist es die Dinge, die anstehen im Moment, wenn ich jemanden besuche, der krank ist. Im Sommer kann das bei einer Person bedeuten, die Kühlung braucht, ich hole die Eisbeutel aus dem Kühlschrank und bringe sie ihr. Oder ich koche einen Kakao, weil gerade eine Lust auf einen Kakao besteht. Oder ich gehe mal schnell runter und hole ein Eis und dann schwatzen wir darüber und diejenige freut sich, die es bekommt. Und das sind die praktischen Seiten. Oder ich helfe, vom Bett auf die Toilette zu gehen oder jemanden in den Rollstuhl zu setzen und habe dann mein Auto dabei und wir machen einen Ausflug und das Auto hat genügend Platz, hinten den Rollstuhl zusammenzuklappen und dann helfe ich also in den Fahrstuhl und dann die Schritte zum Wagen und einsteigen, dann losfahren, dann den Rollstuhl rausholen, unterwegs sein, die Natur genießen. Also das sind so die praktischen Dinge. Und dann kommen zwischendrin Gespräche. Und die entstehen meistens über Alltäglichkeiten oder über die Nöte, was sich gerade wieder verschlechtert hat in der Krankheit oder das Ärgernis mit einem Arzt oder einem Pflegedienst. Und es gibt aber dann diese Momente, wo es weitergeht, ne? Wo angesprochen wird, was soll sein, was wird sein, wenn mein Leben zu Ende ist. Gibt es Perspektiven? Ich habe ganz oft auch Jenseitsvorstellungen eben vorgelesen von Indianern, von Naturvölkern. Und dann kommt man darüber ins Gespräch.
Und da geht es auch um innere Bilder. Du erzähltest mir, Menschen, die wissen, dass sie in absehbarer Zeit sterben werden, haben immer wieder innere Bilder, die starke innere Empfindungen, Erlebnisse und Befürchtungen auslösen. Du machst Menschen Mut, diesen inneren Bildern zu lauschen und zu folgen. Du hörst ihnen zu. Was sind das für Bilder? Wofür stehen sie?
Für mich stehen die für Hoffnung und für das Einbrechen einer anderen Wirklichkeit in diese weltliche Wirklichkeit. Es sind Bilder wie, ich sehe mich sitzen auf einer Klippe in Irland und schaue auf das Meer. Und ich habe dieses Gefühl von unermesslicher Weite. Die Sonne scheint, die Wellen sind schaumig vor mir, der Wind ist um meine Nase. Und so dieses Gefühl, in diese Weite einzutauchen, ist es dann. Das Bild steht für Weite und das ist auch die Weite im Herzen. Und da liegt die Freude, sich damit zu verbinden. Und ein anderes Bild ist, eine Person sieht vor sich eine Gestalt, erkennt sie nicht, die Gestalt breitet die Arme aus. Dann schaut sie genauer hin und sagt, ja, ein Engel ist es nicht. Es sieht aus, als könnte es mein Mann sein, der vor mir gestorben ist. Das ist dann die innere Wahrnehmung, ich werde abgeholt. Und dieser Mann steht mit weit offenen Armen und strahlt Liebe aus. Und das führt bei der Person, die das sieht, zu der Öffnung des Herzens und zum Spüren von Liebe, Zuneigung, Geborgenheit, Schutz, Wärme. Und genau darum geht's, in diese menschlichen Fähigkeiten einzutauchen, also die über diese Existenz hinausgehen. Liebe wird sicher nicht nur hier sein, die ist einfach in einem Feld immer da oder Freude oder auch Glück oder Zufriedenheit. Und innere Bilder, die Menschen vorm Sterben haben, haben ganz oft, wenn sie positiv sind, also diese Qualität, also in ihnen Freude oder Glück oder Frieden zu inspirieren. Und wenn ich die dann höre, erzählt bekomme, dann greife ich die auf. Manchmal spinnen wir da Gedanken weiter, ohne dass ich diese Gedanken aufgreife. Ich kriege manchmal direkt Feedback, dass jemand was mir erzählt, weiter die Geschichte weiterspinnt. Manchmal spinne ich sie weiter. Und das finde ich total wichtig, die Entgrenzung, die damit möglich ist, von Materiellem.
Du erzähltest mir auch, über diese Bilder und inneren Empfindungen wird wenig gesprochen. Du sagtest, man fühlt sich peinlich berührt, weil man sich nicht wissenschaftlich ausdrückt. Warum ist das so? Was ist die Angst im Menschen davor, sich seinem Gefühl entsprechend auszudrücken?
Also meine Erfahrung zeigt mir, dass das Tabu um diese Bilder größer ist, als das Tabu über den Tod zu sprechen. Und wir sind in der wissenschaftlich orientierten, materialistisch denkenden Gesellschaft. Menschen, die jetzt zum Beispiel Wissenschaftler waren oder sich gut integriert haben in diese Gesellschaft, haben das Gefühl, wenn ich mit diesen Bildern komme, gelte ich als verrückt. Und wenn ich die erzähle in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dann schätzen die mich so ein, dass ich nicht mehr zurechnungsfähig bin. Und das ist die Furcht vor Ablehnung, nicht ernst genommen werden. Und die ist bei diesen Bildern besonders schlimm, weil die im Herzen empfunden werden. Und damit auch eine Ablehnung der meines ganzen Menschseins, also meiner Persönlichkeit, gefühlt wird. Und dieses Nicht-Ernst-Nehmen dann auch noch vor dem Tod, wo es vielen wichtig ist, da einfach noch mal drüber reden zu können und viel Verunsicherung auch entsteht. Speziell bei sehr rationalen Menschen sind diese Bilder sowas wie aus den Latschen gekippt werden. Wenn ich dann darüber nicht reden kann, ist das schwierig. Dann entstehen innere Kämpfe, Zerrissenheit. Was ist richtig? Sehe ich da was? Bin ich jetzt verrückt? Liegt das an den Medikamenten? Oder was ist los? Sowas hatte ich ja noch nie. Wenn ich das mit mir alleine ausfechten muss, wird das schwierig. Dann sind zwei Seiten in der Brust, also die rationale und die einer neuen Welt, die wahrgenommen wird. Und für die zweite Seite ist kein Platz. Ärzte hören nicht zu, Freunde, das zu sagen. Und ich selber befinde mich im Über-Ich in einer Abwertung gegenüber diesen Vorstellungen. Und das ist eine Pattsituation und die ist schwer auszuhalten. Die schafft oft Unruhe, innere Unruhe und fordert heraus, dass ich eine Entscheidung fälle. Ist das echt, was ich da spüre? Ist es nicht echt? Also, und ich unterstütze immer dabei, das als eine Vision wahrzunehmen, ein Hinweis auf eine Existenz, die vielleicht noch kommen könnte.
Muss ich als Mensch irgendetwas können, um einem Gefühl zu folgen?
Ja, dem Gefühl folgen. Wenn ich innerlich selber diese Wahrnehmung habe, es gibt noch eine andere Welt als die außen konstruierte, materialistische. Es gibt dieses, was mein Herz mir sagt, dann öfter in das zu gehen, was das Herz mir sagt und dem Raum zu geben. Je mehr Raum ich ihm gebe, umso mehr wächst dieser Raum.
Wie empfindest du das? Ich empfinde das auch immer so, als hat mein Gefühl ja auch Informationen für mich.
Weil es, wenn du sagst, die Informationen, also das sind Informationen für mich, wir können diese Informationen, wenn wir nicht ein bisschen Erfahrung damit haben, oft nicht entschlüsseln, im Sinne von die richtigen Worte dafür finden. In Kursen, die ich gebe, erlebe ich das oft, da kommen Informationen in Form von Bildern oder gefühlten Wahrnehmungen, dann wird nach Worten gesucht und die Worte fehlen. Und da ist wichtig zu gucken, wenn ich dieses Gefühlte, das Gefühl habe, immer weiter ins Spüren zu gehen, so lange, bis es sich noch tiefgehender entschlüsselt und dann entweder die Worte oder auch Worte zu finden oder zuzulassen, dass es ohne Worte diese Informationen gibt, die nicht so einzuordnen sind wie die Schubladen, die wir ausgeprägt haben. Und das ist ein Prozess, in dem man dann geht, wenn man zuerst den Raum öffnet, dass ich hinhören darf.
Und wenn es darum geht, dass es sich immer weiter entschlüsselt, also was ich fühle, was entschlüsselt sich mir denn dann?
Es entschlüsseln sich andere Wege zu handeln und mit mir und anderen in Kontakt zu gehen. Und das geschieht oft spontan. Also über Intuition würde ich das nennen.
Also meinem Gefühl zu folgen, eröffnet mir neue Wege zu handeln und meine Angst zu überwinden. Mich selber wieder rauszukatapultieren auf einen Pfad, der leicht ist und gut für mich ist.
Ja.
Ja. Beschreibt das nicht Wandel ganz gut? Oder Veränderung? Oder Übergänge, die Übergänge des Lebens? Übergänge kennzeichnen das Leben. Und auch das Sterben ist ein Übergang. Du sagst, der gravierendste Wandel im Leben. Was hilft Menschen, Übergänge für sich gut zu gestalten?
Vertrauen. Vertrauen auf die innere Stimme, auf das Herz und darauf, dass jeder Übergang einen Sinn macht, auch wenn ich ihn im Moment nicht verstehe, wenn ich in der Tiefe der Krise sitze. Und aus dem Vertrauen entsteht der Blick auf den Keim, der in der Krise steckt, der neu gewässert werden will und der den Wandel einleitet und dann wächst zu einem Pflänzchen, das mir eine neue Richtung gibt. Etwas, was in mir wächst. Ja, das kann Vertrauen sein, das kann Glaube sein, also das kann in der Lebenskrise, die ich habe, sein, dass ich wieder frei werde von Bindungen oder von Ängsten oder dass ich einen Sprung mache in einen neuen Job, weil der alte mir gekündigt worden ist. Ich bin durch diese Krise durch und spüre jetzt mein Potenzial ganz anders und traue mich an andere Dinge ran.
Was unterscheidet denn die Krise im Leben zur Krise im Sterben?
Im Wesentlichen sind die Krisen, der Umgang mit Krisen ist sehr ähnlich bei jedem Menschen. Und ich denke, es ist wichtig zu gucken, wie gehe ich mit meinen Lebenskrisen um? Falle ich immer in die Depression oder schaue ich auf den Keimling, der kommt? Wenn ich auf den Keimling schaue und habe das geübt, dann werde ich das auch in der letzten Lebenskrise tun, wenn der Tod kommt. Und dann vertraue ich darauf, dass das Leben in irgendeiner Weise sich fortsetzen kann. Oder dass etwas Sinnvolles geschieht, indem ich zur Erde werde, die den Baum oder die Pflanzen nährt. Also die Grundposition, das, was ich gelernt habe im Umgang mit Krisen im Leben, wird am Lebensende abgerufen. Nicht rational, sondern im Sinne von verinnerlichtem Lernen. Insofern, also wenn ich gelernt habe mit Wandel und Übergangssituationen umzugehen und das Unberechenbare zuzulassen, anzunehmen und dann zu spüren, was es mit mir macht, dann bin ich weit gekommen. Dann muss ich, glaube ich, den Tod nicht mehr so fürchten. Es hört nicht etwas auf, sondern es wandelt sich etwas. Nur es wandelt sich jetzt etwas so radikal, wie ich es noch nicht bewusst erlebt habe. Der Körper hört auf. Und ich habe dafür keine Maßstäbe. Es ist noch ein Mysterium. Ich weiß nicht, wie es geht. Und da denke ich immer, Vertrauen auf den Körper. Der hilft mir, dass ich mich auflösen kann. Die Auflösung des Physischen ist notwendig. Also, das wird erledigt vom Körper und den körperlichen Prozessen. Da müsste ich eigentlich keinen Horror vorhaben. Das funktioniert bei jedem, nur bei jedem anders. Der eine geht mit Organversagen, Herz oder Multiorganversagen oder irgendwas. Der andere geht mit was anderem. Und da jetzt den Fokus drauf zu haben, am Lebensende wäre dumm, der Körper erledigt das sowieso, jetzt könnte ich in mein Herz gehen, in diesen inneren, weiten, weichen Raum und mir Bilder zu Hilfe nehmen, Gedanken, Gefühle, die ich gespürt habe, Hoffnungen, das Vertrauen nähren. Viele Methoden gibt's. Und in den spirituellen haben wir ganz viel, eine große Vielfalt vom Gebet über Meditation, über Anrufung, um Hilfe bitten von einem überirdischen Wesen oder die Vorstellung, dass mich jemand abholt. Das sind 1000 Möglichkeiten.
Die Momente, in denen mir das als Mensch nicht gelingt. Was hilft, wenn sich Festhalten an irgendetwas nicht mehr funktioniert?
Ja, das sind die schwierigsten Situationen. Wir haben keine Wahl als Hilflosigkeit fühlen und dann annehmen. Ausweichen, Widerstand leisten, macht alles schlimmer. Wenn sich die Fähigkeit zu gehen auflöst, zum Beispiel, dann hilft uns nicht, wenn wir drüber trauern und es anders haben wollen, sondern dann geht es darum zu gucken, welche Möglichkeiten habe ich noch, wenn ich nicht mehr gehen kann. Und Freude zu erfahren. Oder wenn ich mich nicht mehr alleine waschen kann, dann ist es gut, ich nehme an, dass ich gewaschen werde und ich hadere nicht damit, weil dann der ganze Tag verloren ist und ich den Blick nicht mehr richten kann auf den Vogel, der draußen zwitschert, den Sonnenstrahl, der auf meinem Bett ist und der mich erfreut.
Was lehrt mich diese Angst? Welche grundlegende Lebenserfahrung machen wir durch Angst an unseren Grenzen?
Wir erfahren durch Angst, dass wir uns getrennt fühlen, getrennt von Schutz und Geborgenheit. Und an den Grenzen zwingt uns die Angst, auf die Botschaft zu hören, die in ihr drin ist. Da gibt es eine Botschaft, pass besser auf dich auf oder hör nicht so stark auf mich, richte den Blick ins Vertrauen. Und das ist der Gegenpol von Angst. Also Angst an sich, wenn man sie jetzt mal personalisieren würde, wie ein kleines Monster sehen würde, kann es aushalten, aufgelöst zu werden. Nur wenn wir an ihr festhalten, dann wird sie mächtig.
Das heißt also, wenn ich dieses Gefühl annehme und mich dieser Grenzsituation stelle, indem ich es fühle und annehme, lerne ich doch eigentlich auch Eigenschaften.
Ja.
Dadurch lerne ich die Eigenschaften, die mir dann immer helfen werden, wenn es für mich eng wird.
Ja, es ist natürlich, das kennen wir alle, ein schwerer Prozess. Also die Angst wirklich zulassen und spüren, das geht über Zittern, über Schweißausbrüche, über Klagen, über Schreien, vielleicht sich zurückziehen, toben, wütend werden. Also es ist eine ganze Palette von wilden Emotionen, die auch mal ihren Raum brauchen. Und die uns dann dorthin führen, wenn die Erschöpfung kommt und etwas entsteht, dass ich hinter die Angst blicken kann. Also die Angst verdrängen wäre nicht der Weg. Und die Angst braucht einen gewissen Raum. Und in diesem Raum braucht es aber trotzdem eine Verankerung von Vertrauen. Also wenn ich im Leben geübt habe, immer wieder zu vertrauen, kann ich eine Angst ganz anders aushalten. Und dann kann ich an den Rand gehen und in die Botschaft dieser Angst guckend. Jede Angst hat eine Botschaft. Geh besser mit dir um, verändere deinen Job, die Beziehung ist nicht für dich geeignet, achte auf dein Gefühl. Solche Botschaften stecken drin. Und da ist Angst produktiv.
Was hilft wirklich, Schweres leicht zu nehmen?
Vertrauen darauf, dass das Schwere wieder aufhört und was Neues kommt. Und das Hören auf mein Herz, das mir sagt, ich bin auch noch da. Es gibt über das, was du gerade erlebst, hinaus auch noch Freude und glücklich sein. Guck dich um, sieh dir andere Menschen an. Der eine lacht, der andere weint. Das Lachen und das Weinen sind immer beides da. Also es kommt auf den Blickwinkel an, den ich wähle. Jetzt sitze ich gerade in der Depression, ich habe den Untergangsknopf gedrückt. Ich könnte aber auch den Hebel umstellen und könnte sagen, ich schaue jetzt drauf, dass mein Kind mich anlächelt und sich gerade enorm freut über eine Kleinigkeit. Und dann gehe ich mit der Freude.
Worauf richte ich im Denken meine Aufmerksamkeit, wenn ich den unsterblichen Raum in mein Denken mit einbeziehe?
Ich richte die Aufmerksamkeit auf die Grenzenlosigkeit des Seins. Und die spüre ich am ehesten über das Herz. Und nicht auf die Begrenzungen der Form, die in diesem Körper ist.
Was sind die Merkmale von Menschen, die bereit sind, den unsterblichen Raum mitzudenken?
Sie sind meistens humorvoller. Und sie sind in Krisen nicht so, dass sie glauben, es geht alles unter, sondern man vertraut drauf, es wandelt sich was und wird neugierig drauf, was sich wandelt. Und das kann sogar einen gewissen Enthusiasmus erzeugen, also zu schauen, aha, jetzt ist wieder was am Absterben, das plagt mich zwar, aber was kommt, ist ja auch irgendwie spannend. Ja, es macht Abenteuer lustig. Man muss sich nicht nach Normen orientieren, die von in dieser Welt gesetzt werden. Also es ist der Mut, mit mehr Geisteskraft und Gedanken und Vorstellungen zu spielen und nicht nur das, was gerade ist, so Bier ernst zu nehmen.
Was braucht es vom Einzelnen, den Schatz seines unermesslichen Potenzials zu heben?
Um den Schatz zu heben, sollte ich mir mit Freude Zeit und den Raum nehmen, immer wieder ihn zu betreten, jeden Tag.
Ist es vielleicht auch irgendwo die Herausforderung, die ich annehme, dass ich mir immer wieder nah bin?
Ja, das ist gut ausgedrückt, weil wenn ich mit meinem Potenzial verbunden bin, bin ich mir nah. Und es gibt, und jeder Mensch, ist meine Erfahrung, hat andere Wege, sich mit diesem Potenzial zu verbinden. Ich habe ja selber ein Büchlein über Kraftquellen geschrieben. Also es ist einfach wichtig zu gucken, Potenzial ist eine Kraftquelle, eine allumfassende und besteht aus vielen kleinen inneren Kraftquellen, die wir haben. Und diese Verbindung zu fühlen und zu spüren, dass die da sind und die dann zu nähren. Wenn ich spüre, ich bin gerade in der Wonne draußen im Garten und sehe den Schmetterling, der vorbeifliegt oder die Blüte, die aufgeht, dann ist das ein Kraftpotenzial, mit dem ich in Berührung komme, diese Freude. Und dann richte ich die Aufmerksamkeit vom Schmetterling auf die Freude. Der Schmetterling ist ein bildhafter Ausdruck für die Freude, aber das Gespürte dahinter, das ist die Freude. Und diese kleinen Momente im Leben stärken, das finde ich total wichtig. Also wir haben die sind manchmal nur sekundenlang, aber dann kommt eine andere Erfahrung, die mich beglückt. Und dann kann ich diese wieder wahrnehmen und dann wieder in sie hineingehen. Und so stärke ich in mir also dieses Potenzial, das über mich hinausgeht. Und ich lebe glücklicher und zufriedener und kann mit unberechenbaren Situationen anders umgehen, weil ich in mir ein Vertrauen aufbaue, unbemerkt, aber stetig, wenn ich das in den Alltag integriere. Es ist Selbstbeobachtung und spüren, wo in mir diese Verbindung zum grenzenlosen, geborgenen Raum ist. Und das äußert sich immer anders. Mal ist es ein Gefühl von Frieden, mal von Bescheidenheit, mal von Glück, mal von Freude, mal ist es Mitgefühl, mal ist es Großzügigkeit, Geduld, also all diese positiven Fähigkeiten, die in bestimmten Momenten auftreten und mich beglücken.
Und was hilft uns miteinander als Gesellschaft, diesen Schatz immer wieder gemeinsam miteinander zu heben, unseres unermesslichen Potenzials?
Respekt vom anderen, ihm das Gleiche zuzugestehen, was auch ich mir selber zugestehe. Dem anderen zuhören und nicht mit seinen Beschränkungen in Kontakt zu gehen, sondern mit seinem Potenzial. Jede schrägste Person oder die mir vorkommt, als wäre sie schräg, hat in sich dieses unermessliche Potenzial. Also kann ich mich entweder auf die negativen Eigenschaften beziehen, die ich momentan als solche wahrnehme, dann kommen wir nicht in Kontakt. Aber wenn ich mich auf das beziehe, was durchblitzt, was ihre grundsätzlich weite Fähigkeit ist, dann kommen wir in Kontakt und der andere fühlt sich angenommen und ich auch und wir kommen in eine wertschätzende Kommunikation. Also Wertschätzung bedeutet für mich, das geistige Potenzial, das unermesslich ist, in jedem anderen immer mit anzuerkennen und wahrzunehmen. Und wenn es dann Streit gibt und Auseinandersetzung, ist das schwierig. Also dann, wenn die Emotionen in Wut hochschlagen oder in Zorn, dann sind wir nicht mit Potenzial verbunden, sondern mit dem Trennenden. Aber das hört irgendwann auch wieder auf. Und ich kann dann im stillen Kämmerlein oder in der nächsten Begegnung die andere Seite wieder stärker in den Vordergrund stellen. Wenn wir also grundlegende Haltung von Wertschätzung, Respekt und Akzeptanz jedem Menschen gegenüber in uns verankern, dann schaffen wir diese Möglichkeit auch von Gemeinschaft. Da, wo das Verbindende ist, kommen wir zusammen. Da, wo das Trennende betont wird, gibt es Krieg. also persönlichen oder auch anderen. Und dann kommen wir nicht mehr zusammen. Und dann sind wir auch weg von unserem Potenzial. Dann greifen wir uns Details raus, wie dunkle Wolken, Fähigkeiten, die wir ablehnen an dem anderen, steigern uns rein und halten dann diese Fähigkeit, die wir ablehnen, also dass der ein kleinlicher Mensch ist oder so, für den gesamten Menschen. Wir blähen das auf. Und dann schaden wir dem anderen und uns selber auch.
Was lernt man voneinander, das bleibt?
Wirklich, das sind die Dinge, die wirklich berühren, tiefe Einsichten, Erkenntnisse, die das Herz ansprechen, die weit machen. Das sind Dinge, die bleiben für eine Weile und fließen dann in mein Leben ein und sind Impulse, die weitergeführt werden.
Lisa, ich frage das alle meine Gäste und so auch dich. Was ist das zutiefst Menschliche in uns?
Die Fähigkeit zu lieben und da zu sein, einfach nur da zu sein.
Liebe Lisa Freund, für mich bist du ein Oberhaupt dieser Gesellschaft. Ich finde, für Fragen zum Miteinander und guten Lösungen sollte man dich konsultieren. In diesem Sinne alles Gute. Ich bedanke mich bei dir von Herzen. Dieses Gespräch war mir eine große Freude. Ciao.
Ich danke dir. Ja, danke.